Der Facebook Marketing Talk mit Jin Choi. Dein Interview-Podcast mit inspirierenden Gästen aus der Marketingbranche.
Hallo und herzlich willkommen zu der Facebook Marketing Talk. Mein Name ist Jin Choi und ich verantworte im deutschsprachigen Raum die Partnerschaften in den Industrien Handel, Entertainment und Medien, der Telekommunikation und Technologie und den Schweizer Markt. Heute zu Gast im Studio ein alter Weggefährte, Thea Töpfer. Hallo lieber Thea und herzlich willkommen.
Ja, hallo lieber Jin.
Das ist schön, dass du da bist. Wir kennen uns Ewigkeiten. Offen gestanden nicht super gut. Unsere Wege haben sich gekreuzt bei der Bertelsmann AG. Da warst du Product Manager und ich habe diese Business Unit damals den Game Channel verantwortet. Seitdem ist, du bist ja Hanseate, viel Wasser die Elbe runtergegangen. Erzähl doch mal, was ist seitdem passiert? Du bist, glaube ich, nach Bertelsmann zu Lacoste. Ja? Damals hast du mich im Stich gelassen, hast mich verlassen, unser Team. Ja. Und erzähl doch mal bitte, was seit der Zeit so passiert ist. Stell dich doch mal den Zuhörern vor.
Ja, sehr gerne, lieber Jin. Erstmal ist es ja für mich auch eine ganz interessante Konstellation. Du bist ja tatsächlich, ich glaube, mein zweiter Chef, den ich so in meinem Leben hatte. Und insofern ist das schon witzig, dass wir jetzt nochmal die Zeit haben, da ein bisschen
drüber zu quatschen.
Ja, hier schließt sich ein Kreis, ein anderer öffnet sich. Als die Zeit Online-Gaming zu Ende ging, ich muss ja immer wieder zurückblickend sagen, es war ja sehr tragisch, dass unser gemeinsamer Arbeitgeber damals diesen Megatrend ja eigentlich erkannt hatte. Und es dann in den Folgejahren ja versemmelt hat und das, was wir da aufgebaut hatten im Online-Gaming, daraus nichts wurde. Mir war das aber 2001, als die Dotcom-Krise war, habe ich gemerkt, wird das mit Online, hatte ich so ein bisschen kalte Füße bekommen und habe mich dann aufgemacht in die große, weite Welt, habe Praktika gemacht in einem Bereich, wo ich vorher ja war, bevor ich zu Bertelsmann gekommen bin, war ich bei C&A und habe gedacht, okay, die Modebranche, irgendwie die Leute ziehen ja immer was an. Beim Internet weiß man das ja nicht, ja, 2001, ob das wieder weggeht. Und habe mich da so ein bisschen wieder auf meine Roots besonnen, war dann in New York ein paar Monate und habe dann gedacht, naja, Hamburg ist ja auch vielleicht nicht so die, oder ich muss noch mal was anderes sehen als Hamburg, bin dann nach Italien, habe da auch studiert an der Bocconi und habe dann ganz viele Sachen gemacht, war im Modebereich aktiv und habe meinen ersten Job eigentlich hier in Hamburg ganz klassisch hanseatisch bei einem internationalen Handelshaus und Reederei Komrowski angefangen und war erstmal eigentlich komplett weg von der digitalen Branche, habe da aber auch sehr viel, sage ich mal, digitalisiert, Prozesse digitalisiert, Abläufe digitalisiert, wir haben da viel mit China gehandelt, das habe ich alles auf Systeme aufgesetzt und habe dann angefangen 2008 meine erste Gründung zu machen und 2011, als dann Facebook so richtig nach Deutschland schwappte, da habe ich dann mit meinem Kompagnon die Gunst der Stunde genutzt, die Welle, die sich da aufgebaut hat, die wir schon am Horizont erkannt haben, auf die haben wir uns vorbereitet und das war die Facebook-Welle.
Super. Mir ging, während du erzähltest, die ganze Zeit durch den Kopf, dass wir bei Bertelsmann eigentlich mit diesem, du erinnerst dich an das Produkt Matchmaker, was die soziale Vernetzung betrifft, eigentlich schon sehr weit vorne waren. Guck mal, das ist, wenn ich mich recht erinnere, 2001 gewesen, 2000. Und da haben wir doch versucht, mit dieser Plattform Hardcore-Gamer, also diejenigen, die so intensive Spiele wie Ego-Shooter spielen, da man sozial zu vernetzen und für Online-Gaming zusammenzubringen. Das war schon ziemlich weit vorne, ne?
Ja, auf jeden Fall. Das war ja nicht nur die Hardcore-Gamer, sondern wir hatten ja auch eine ganze Plattform mit GameChannel.de. Ich weiß gar nicht, die URL gibt es bestimmt noch. Sie leitet bestimmt auf RTL.de. Ja. Jedenfalls hatten wir da ja auch ganz viele Casual-Games, ja, was ja ein Riesenmarkt geworden ist, wenn ich daran denke, was aus den ganzen Unternehmen geworden ist. Wooga, BigPoint und so weiter. Und da hat sich eine Menge daraus entwickelt. Ja, das war, muss ich sagen, da waren wir leider vor der Welle. Das gibt's ja auch manchmal im Businessleben, dass die Welle noch gar nicht da ist, aber schon ganz viel gemacht wird. Und ja, bevor sie dann kommt, ist die Puste dann aus.
Ah. Ich sag mal, da war die Basis noch nicht gebaut und die Infrastruktur auch nicht gebaut. Ja. Wenn ich an Bertelsmann zurückdenke und die ganze New Media Unit, das war ja schon spannend, auch die Bertelsmann Broadband Group. Da war ich ja vor dem Bertelsmann Game Channel, wo wir das ganze Thema Streaming schon bereits aufgebaut haben. Ja, aber da waren noch so profane Probleme wie Netzwerkbandbreiten, eine große Herausforderung, mangelnde Komprimierungsstandards, Ne? Spannende Phase. Ja,
da ging es noch um das Thema, ich bin drin.
Ja. Da saß man doch mit Aua. Ja. Aber das wird hier so langsam Veteranen-Talk.
Wir können ja mal in die Neuzeit gehen.
Ja, ich schreite als Host mal ein. Und ich habe das ja schon vorhin in der Vorbereitung zu dem Gespräch dir gesagt, deinen Kollegen Benjamin.
Richtig.
Ja, den habe ich auf der D-Max getroffen und mit dem hast du ja dann Facebook diese Welle genutzt und Facelift Brand Building Technologies gegründet als Co-Founder und COO. Und da wart ihr auch sehr schnell und sehr früh in diesem ganzen Entwicklungstrend oben auf, sage ich mal. Wie kam es dazu?
Ja, interessanterweise haben wir durch unsere Idee, die wir vor Facelift hatten, hatten wir die ersten Berührungspunkte mit Facebook. Und da hatten wir nämlich eine Plattform gebaut, wo man Presseartikel online teilen konnte. Sehr ambitioniertes Projekt, natürlich mit Verlagshäusern zu dem Zeitpunkt sehr, sehr schwierig umzusetzen.
Das ist auch so hanseatisch.
Ja, jedenfalls war da einmal die Frage, wie viele User wir haben. Und da konnten wir dann mal sagen, ja, wir haben nicht so viele User, weil wir ja nicht so viele Artikel teilen können. Und das ist ein Allproblem. Und dann sind wir irgendwie drauf gekommen, dass Facebook ja Programmierschnittstellen anbietet, APIs. Mhm. Und ich habe ein bisschen technischen Hintergrund, hab mich da eingelesen und verstanden, oha, man kann auf einmal über den, damals hieß es noch nicht mal Open Graph, kann man auf die Facebook-Datenbank im Prinzip zugreifen in einer ganz anderen Form, als das heute möglich ist, nämlich viel weitflächiger.
Ja, da mussten wir nach Cambridge anpassen. Ja,
ganz genau.
Privacy ist uns sehr wichtig. Ja, das möchte ich hier nochmal für alle Zuhörer betonen. Ja.
Und das möchte ich auch nochmal betonen, dass uns das natürlich auch wichtig ist, weil wir haben natürlich gemerkt, dass man damit viel Schindluder betreiben konnte. Und das ist natürlich nie gut, wenn in einer Industrie, sage ich mal, sowas möglich ist. Insofern finde ich das auch gut, wie Facebook da inzwischen reagiert und professionell aufgestellt ist. Aber gut, wieder zurück. Damals im Jahr 2011 war es noch anders und wir haben gemerkt, dass wir im Prinzip den Verlagen einen Zugang zu den in Deutschland damals, ich glaube, es waren 6-7 Millionen Facebook-Usern bieten konnte und auf einmal waren wir wieder im Gespräch. Aha, ihr habt Zugriff auf Facebook-User, die konnten sich das natürlich gar nicht vorstellen, ja, dass das natürlich, man muss
erst mal von APIs bei denen unvertraut.
Ja, richtig, so. Und das war aber für uns, da haben wir gesehen, okay, da geht was, irgendwas mit Facebook, da springen die auf einmal auf und da rufen die uns an und wir müssen nicht mehr anrufen. Mhm. Und so haben wir das dann analysiert und festgestellt, dass damals ging es ja noch sehr stark um Likes, um Page-Likes, und haben festgestellt, dass es da gab es auch noch so etwas wie ein Like-Gate. Das heißt, ich konnte eine Applikation auf Facebook nur benutzen, wenn ich die Seite vorher geliked habe. Das hat natürlich dazu geführt, dass Unternehmen, die Likes wollten, immer Aktionen zur Verfügung stellen wollten, mit denen die User sozusagen dieses Like-Gate überwinden, dass sie es überwunden haben. So, und das waren damals die sogenannten Facebook-Apps. Und wir haben schnell erkannt, dass Agenturen sich eine große Scheibe von der Wertschöpfung abschneiden, weil jede Applikation wurde im Prinzip von Scratch selber programmiert und das kostete teilweise bis zu 100.000 Euro. Und wir haben das schnell erkannt und gesehen, dass eigentlich die ganzen Mechaniken relativ ähnlich sind und haben das vereinheitlicht und eine generische Plattform gebaut. Und das ist der Vorgänger gewesen. Fan Activator hieß er damals. Das ging ja um Fans.
Gar nicht so weit weg von Matchmaker.
Exakt. Fan Activator. Und das war der Vorgänger zu Facelift Cloud, unserem jetzigen Produkt. Und auch immer noch gibt es diese Module. Natürlich werden die nicht mehr so stark genutzt wie früher. Aber das war damals eigentlich so der latest shit. Und damit konnten wir dann durch die Märkte tingeln und das vorstellen und viele Kunden wollten das sofort haben. Und ich muss auch sagen, wenn ich mir das heutzutage angucke, wenn ich so retrospektiv sehe, kann mich noch dran erinnern, da haben wir für DM eine Aktion gemacht, da konnte man 3 neue Einkaufstüten gewinnen. So, und unsere Server brachen dienstags um 11 Uhr morgens zusammen, weil anscheinend viele Mütter, unterstelle ich jetzt mal so, zu Hause saßen und diesen Post bekommen haben und dann diese Tasche gewinnen wollten. Und wir, und das Unternehmen DM hat innerhalb von, ich glaube, ja, 3 Stunden 10.000 E-Mail-Adressen mit Opt-in generiert, ja. Für einen Preis, der ja, also so viel Lead, also Cost per Lead, das ist ja nicht mehr messbar, so niedrig ist das. Also das hat damals richtig gut funktioniert. Und auf dieser Welle konnten wir dann weiter wachsen und weitere Produkte drauf launchen.
Das hatte viel Momentum, auch das Ganze, ja natürlich Fanning, wie wir es damals genannt haben.
Ja.
Wir persönlich von der Facebook-Seite hatten damit unsere Herausforderungen, ja, weil wir gesehen haben, dass es überstrapaziert wurde. Es war ja geradezu inflationär, ja, die Fanaktivitäten, die Aktivitäten glichen sich. Da gab es ja dann irgendwann auch Kritik aus dem Markt. Kann man ja offen sagen, so, ich will nicht der Freund einer Wurst sein, ja. Du kennst das Zitat vermutlich, ja. Also, und weil man sich unsere Tools dann auch erweitert in richtige, ja, Marketing Solutions. Und ich mache mal damit so den Bogen auf, da, von damals Fanning zu heute, ja, integrierten Marketinglösungen bis hin zur Lead-Generation und natürlich auch Transaktionen. Wie nimmst du die Entwicklung wahr und was findest du besonders spannend in dieser Zeitspanne 2011 bis 2020, wenn du dir unsere Plattform anguckst?
Ja, also die Plattform hat sich natürlich radikal geändert, ja. Also ich meine, das ganze Produkt Facebook, für viele ist es ja eigentlich nur immer noch nur der Newsfeed. Hat ja, ich weiß nicht, das gibt da Module von Facebook, die habe ich selbst noch nicht mal gesehen. Ja, also das ist ja beachtlich, was dazugekommen ist. Es ist natürlich, wenn ich das mal so betrachte, auch ein Stück weit unübersichtlich geworden. Ich glaube, Facebook hat da viel gelernt. Wenn ich mir sowas wie Instagram, wenn ich mir das Produkt Instagram angucke, das hat sich ja in den letzten Jahren fast kaum verändert. Ja, würde ich mal sagen, da wurde hier und da geschliffen, das funktioniert gut. Facebook hat natürlich mit der Plattform Facebook selber sehr viel auch experimentiert, Dinge gelauncht. Früher hieß, war ja das Motto Move fast and break things, ja. Und ich glaube, da ist Facebook, habe ich so den Eindruck, ein bisschen ruhiger geworden. Technologisch hat sich natürlich auch eine Menge getan. Also ich war noch sozusagen ja Zeuge von der großen, sag ich mal, dem Mobile-Umbruch. Ja, als wir angefangen haben, war Facebook zu 90% Desktop. Dann gab es ja die ersten Versuche mit einer Hybrid-App, also einer HTML-App, ja, so eine Rapper-App eigentlich.
Ja, das war nicht die beste Phase.
Richtig,
ja,
Mark Zuckerberg.
Stabilität.
Richtig, Mark Zuckerberg hat das ja auch mal genannt, Lost 18 Month. 6 Monate entwickelt, 6 Monate getestet und dann 6 Monate musste das sozusagen wieder abgebaut und umgebaut werden. Aber, das muss man sagen, Mark Zuckerberg hat recht behalten. Es wurde ja damals auch nach dem Börsengang viel Kritik geäußert, dass Facebook Mobile nicht richtig funktioniert. Und ich glaube, da hat er es allen Kritikern, ja, wie man heutzutage sieht, also maximal eines Besseren belehrt. Ja. Ich kann mir gar nicht vorstellen, Facebook heutzutage auf dem Desktop zu benutzen. Ja, also das muss ich sagen, das hat Facebook wirklich geschafft.
Das war ein Shift 2013, ne?
Ja, nämlich 2013, 2014, genau.
Und das war, da wurden wir informiert, wir wären eine Mobile Company und das war damals unvorstellbar. Ja,
ja.
Also, das Produkt kann doch nicht auf mobil funktionieren. Die Smartphone-Penetration war schon gegeben, aber das war noch nicht so selbstverständlich in der persönlichen Nutzung auch. Ja, wir haben uns alle damals gewundert und damals hat er ja eine drastische Entscheidung getroffen und hat gesagt, wir wären eine Mobile First Company.
Richtig.
Ja.
Ja. Ja, und das würde ich sagen, wenn ich so die letzten Jahre da angucke, das war sicherlich ein absoluter Milestone. Aus meiner Sicht der zweite Milestone natürlich, das sieht man ja auch an den Börsenzahlen und den Umsätzen. Ich glaube natürlich, was Facebook aufgebaut hat im Bereich Advertising Solutions, das ist einzigartig, ja. An Formaten, an Produkten, die Facebook auf der Plattform gelauncht hat und den Advertisern zur Verfügung gestellt hat. Da muss ich sagen, das ist natürlich fantastisch aus einer technischen Perspektive heraus, ja. Auch aus einer Marketingperspektive heraus muss ich sagen, es ist natürlich etwas, wovon alle Menschheit davor immer geträumt hat, so ein Targeting zu haben, darauf solche Produkte zu bauen und vor allen Dingen auch Produkte zu haben, mit denen ich, sag ich mal, ganz schnell ganz viel Reach aufbauen kann, über einen langen Zeitraum Leads generieren kann und die ganze Facette an, ja, Marketing, an Kampagnenzielen abfeuern kann. Das ist schon, das muss man natürlich sagen, ist einzigartig.
Wenn du die Entwicklung bisher so betrachtest und du bist tief und breit im Thema, drin. Wo liegen eure Schwerpunkte in der Entwicklung und Beratung für die nächsten, ich sag mal, 2-3 Jahre?
Ja, also wir sind natürlich als Unternehmen, wir bieten ja ein Software-as-a-Service-Tool, was ja sehr generisch ist. Und unsere, sag ich mal, unsere Hauptraketentriebwerke sind nach wie vor Publishing und auch Moderation, also sozusagen User Community Management und natürlich auch Advertising. Wir sehen da natürlich auch ein Shift hin, dass Advertising natürlich auch für normales organisches Publishing wird immer wichtiger. Das bilden wir natürlich auch ab. Ich denke, was wir sehen, der Trend im Markt ist natürlich, die Komplexe innerhalb der Unternehmen werden größer, werden auch komplexer. Früher war es immer die Praktikantin oder der Praktikant, der Social Media gemacht hat. Inzwischen sind es ganze Abteilungen oder das ist komplett integriert in die Abläufe.
Das ist ein unglaublicher Shift.
Der Marketingabteilung, exakt. Und da haben natürlich Unternehmen auch andere Anforderungen an, ich sag mal, Markenauftritt, an Tonalität und so weiter und so fort. Also wir sehen da ganz andere Prozesse, als wir sie vorher hatten, und das bilden wir mit unserer Plattform natürlich ab. Deswegen sind wir jetzt nicht für den, sag ich mal, eher, ja, was weiß ich, kleinen Betrieb eine Plattform, sondern eher für Unternehmen, die durchaus Social Media Marketing oder Advertising oder Marketing auf Social Media Plattformen sehr ernsthaft betreiben und da eben auch wirkliche Marketingprozesse abbilden, von der Erstellung, Kollaboration bis hin zur Messbarkeit, Auswertung und so weiter und so fort. So, und da entwickeln wir natürlich sehr viel. Wir haben 2 Produkte jetzt gerade neu gelauncht. Das eine ist Social Share, das ist so eine App, die eigentlich für das Thema Employer Advocacy sehr gut funktioniert. Das heißt, ich als Unternehmen kann allen meinen Mitarbeitern eine App zur Verfügung stellen, die dann wiederum kuratierten Content mir gibt, die ich dann auf meinen persönlichen Kanälen teilen kann. Also ich als Privatperson kann sozusagen was Positives über mein Unternehmen teilen. Das läuft sehr gut an. Das ist sicherlich auch sehr spannend. Und das Zweite, woran wir gerade auch sehr stark arbeiten, ist ein Produkt, das nennt sich Business Hub, weil wir gesehen haben, dass, und das ist aus dem Markt an uns herangetragen worden, dass es gerade größere Unternehmen gibt, zum Beispiel Filialisten oder auch Unternehmen, die, sag ich mal, ein großes Vertriebsnetzwerk wie Autohändler zum Beispiel haben, die ja im Prinzip dezentral funktionieren sollen und müssen, aber natürlich nicht diesen ganzen Know-how haben, um die Kampagnen auf Social, die ja sehr viel schneller sind, umzusetzen. Und da haben wir ein Produkt geschaffen, wo die Zentrale im Prinzip ja Vorschläge machen kann oder ganze Kampagnenmodule distribuieren kann und die, ja, sag ich mal, ganzen Händler und die ganzen Filialisten können dann mit wenigen Klicks im Prinzip eine Kampagne professionell starten und brauchen keinen Zugang zum Business Manager. Also das ist ja auch im Prinzip ein Komplexitätsproblem, was wir da lösen, und das fängt jetzt gerade an.
Ja, das ist sogar ein Market Need, den es im Handelsbereich
exakt
gibt. Ja. Ja, wir bezeichnen das intern als Kiosklösung, aber ich wusste gar nicht, dass ihr da so intensiv dran entwickelt. Das heißt, wir müssen da auf jeden Fall unser Gespräch auch nochmal auf professionelle Ebene außerhalb des Podcasts vertiefen.
Lieber sehr Tim. Gerne.
Ja. Ich fand das DM-Beispiel, das war ja ein Fanning-Beispiel, da bin ich weniger begeistert von, und da ist meine Euphorie, sag ich mal, überschaubar. Aber gib doch noch mal Beispiel aus den Erfahrungen aus der Kundenberatung heraus, wo du unsere Marketing-Solutions sehr erfolgreich genutzt hast. Gibt es da ein paar herausstechende Beispiele, die dich auch selber heute noch begeistern?
Natürlich gibt's da, wir haben ja über 2000 Kunden. Da weiß ich natürlich nicht im kleinsten Detail, was Kunden mit unserer Plattform für tolle Sachen machen. Aber so ein paar Sachen sind mir natürlich in den Jahren so hängen geblieben. Das eine Beispiel war natürlich, wo wir auch unser erster großer Filialist, der das auch so ausgerollt hatte mit ganz vielen Pages für jede Filiale, war damals Runners Point. Das ist jetzt auch schon ein paar Jahre her. Und die hatten, ich glaube, 150 Fanpages, die sie zentral bespielt haben, zentral gemonitort haben, gemanagt. Also ein sehr ambitioniertes Projekt für damalige Verhältnisse.
Allerdings.
Und das war so 2016, glaube ich. Und die haben das wirklich sehr gut gemacht. Und die haben das verstanden, dass man eben ganz lokal im Prinzip die Leute begeistert mit einer eigenen Community um den Shop herum. hatten da vielleicht gar nicht so viele so viele Follower, aber die konnten sie sehr gut aktivieren. Und ich sag mal, wenn man von 1000 Leuten 10% motivieren kann, in den Shop zu gehen, dann ist es natürlich für so einen kleinen,
eine gute Conversion, würde ich sagen, ne?
Wollte ich sagen, ja. Und das hat sehr gut funktioniert und das sind so Leuchtturmbeispiele. Mhm. Dann haben wir, ich weiß noch, damals haben wir sehr viel gemacht für Henkel, die auch zentral sehr viel Marketing vorgaben, die haben das ganz global ausgerollt. Ich weiß noch, da hatten wir, das war so der erste Kunde, wo wir auch in asiatische Ausland Kampagnen ausgesteuert haben und, sag ich mal, Kampagnenmaterial zur Verfügung gestellt haben. Dann sind wir natürlich jetzt in neuester Zeit sehr prominent ist Allianz auch, mit der wir zusammenarbeiten in der Vertriebsorganisation. Das ist sicherlich auch ein tolles Beispiel. Da nutzen wir auch zum Beispiel den Business Hub, diese Kiosklösung, auch schon sehr erfolgreich. Und auch im Automobilbereich haben wir tolle Referenzen in unterschiedlichsten Situationen und Lösungssituationen. Also da gibt's eine Menge. Ja. Ich überlege jetzt gerade kampagnenseitig. Weißt du ja, wir haben ja irgendwann gemerkt, Technologie und Services verkauft sich nicht so gut zusammen, ja, weil das ist doch ein ganz unterschiedlicher Ablauf, unterschiedliche betriebliche Prozesse bei uns. Und wir haben ja dann 2017 war das, glaube ich, oder 18, haben wir dann das erkannt und haben unsere ganze Advertising Division, wo wir Campaigning gemacht haben, ausgegliedert in ein Unternehmen, das heißt Uplift, zusammen mit Think haben wir
das gegründet. Könntest du Gedanken lesen, wäre ja eine anschließende Frage gewesen.
Die ja, sich dann entwickelt, du weißt doch, wir kennen uns schon so lange. Ich kann Gedanken lesen.
Es ist, liebe Zuhörer, es ist nicht geskriptet.
Nein, definitiv nicht. Und so das hat mich auch immer geärgert, muss ich sagen, weil wir haben immer, sage ich mal, die Kunden haben gesehen auf Facebook, irgendwie, da kann man Advertising machen, und dann haben sie uns teilweise die Creatives aus den Printanzeigen geschickt und gesagt, ja, hier, wenn ihr auf Facebook, könnt ihr hier benutzen. Und dann habe ich mir das angeguckt und gesagt, das kann doch nicht angehen. Also so blind kann man ja gar nicht sein. Ja,
ganz kurze Zwischenfrage. Ja, Uplift hast du ja gegründet mit unserem Kollegen Trautmann. Mhm. Kamst du Uplift, weil du auf Trautmann getroffen bist, oder hast du dir aktiven Kommunikationsprofi gesucht?
Also Michael und ich, wir kannten uns schon davor und wir haben dann die Köpfe zusammen, also wir saßen irgendwann zusammen und dann haben wir gesagt, ja du, wir wollen jetzt auch, also wir sehen, wir müssen jetzt in der Creation müssen wir einfach jetzt richtig Dienstleistungen anbieten. Und dann guckt er uns an und sagt, ja Mensch, das passt doch gut, wir wollen auch im Bereich Social viel stärker werden mit Think. Ja. Und dann haben wir uns angeguckt und gesagt, komm, dann lass uns doch irgendwie Joint Forces machen, und das war, glaube ich, auch eine gute Entscheidung. Und haben Uplift gegründet, Uplift mit J eben, wie Think. Mhm. Und haben dann da, sag ich mal, 2 Jahre, ich habe das auch mit operativ aufgebaut, oder 1,5 Jahre, haben da relativ sehr schnell Traktion im Markt gehabt und haben dann auch einen Profi geholt mit Jan Honsel, der ehemalige Pinterest-Deutschland-Chef, der jetzt die Geschäfte da leitet, sehr erfolgreich, und das Team jetzt auf knapp 100 Leute ausgebaut hat. Also wirklich beachtlich, was da in den letzten 3 Jahren sich entwickelt hat.
Ja, das ist ein ungemein unternehmerischer Erfolg, den ihr da
geschaffen. Das stimmt. Ja. Es bringt auch richtig Spaß, das ist auch eins meiner Herzensprojekte. Neben auch
international, oder?
Ist eigentlich eher Dach, muss ich sagen. Ja. Also da sind da mal so ein paar Kunden dabei, die auch international Kampagnen
ausstellen. Aber Facelift ist ja inzwischen schon sehr international.
Facebook, ja. Facelift, ja, sorry.
Facebook sowieso. Ich hoffe, dass Facebook international
ist. Ein Facelift auch, ja. Facelift, ja. Wir sind natürlich sehr international. Ein Softwareprodukt kann man natürlich überall auf der Welt skalieren. Eine Agenturleistung ist so ein bisschen schwieriger. Aber ich wollte nochmal an den Punkt zurück, wie wir Uplift gegründet haben, weil ich das immer noch im Markt sehe, und du wirst es bestätigen können, dass natürlich die Ernsthaftigkeit, mit dem, muss ich sagen, einige Marketeers im Markt, sag ich mal, so Social Campaigning betreiben, was die Kreationsseite angeht, finde ich immer noch ausbaufähig ist. Ich finde, man muss die Sachen da spielen, wo die Leute Zeit vertreiben, und da muss man sie richtig, sag ich mal, richtig hochwertig spielen. Und auch sehr kreativ. Und da müssen halt Profis ran, die das Medium gut verstehen. Das war eben unser Ansatz bei Uplift. Dann wird die Kreativen, ich weiß noch, ich habe denen gesagt, die habe ich damals von Kollerebbe, habe ich die begeistern können. 2 ganz tolle Typen. Und denen habe ich gesagt, ihr macht gar keine Kampagnen. Ihr bleibt einfach für 3 Monate. Guckt ihr einfach zu, lest euch ein und versteht, wie Facebook-Advertising funktioniert. Weil ihr müsst musst die Kampagne von hinten denken. Ja, und das ist nicht wie ein TV-Spot, wo man sagt, okay, da haben wir jetzt ein tolles Bild und hier geht, ihr müsst vom Ziel denken, ja, und ihr müsst von den Zielgruppen denken und ihr müsst verstehen, dass man eben verschiedene Zielgruppen ganz einfach ansprechen kann hier auf Facebook. Und das heißt, wir müssen nicht eine Kampagne machen, sondern hunderte vielleicht, ja, und die müssen sich alle unterscheiden. Und das Material, mit dem ihr die Kampagnen zusammenstellt, muss im Prinzip ganz schnell zusammenschneidbar sein, ja. Und das hat sich wirklich ausgezahlt, muss ich sagen. Und dieser Ansatz ist, sicherlich machen das jetzt, versuchen das andere Agenturen auch, aber das haben wir, glaube ich, zumindest in Deutschland, haben wir es sehr, sehr früh erkannt. Und das war wirklich aus einer Not heraus, weil ich gesehen habe, Mensch, was schicken uns die Kunden für Sachen? Auch wirklich namhafte, große Kunden, wo man es nie denken würde.
Ja, das ist ja ein Klassiker. Also ja. Es wird halt immer noch, heute hat sich das, Gott sei Dank, also es hat sich in den letzten 2 Jahren schon einiges
geändert. Hat sich geändert, ja, ja.
Ja, aber vor 3 Jahren war es wirklich, da wurde noch in großen Filmen gedacht. In vielen Branchen, bei vielen, ja, Traditionalisten im Markt ist es immer noch so, aber da findet auch so sukzessive ein Umdenken statt.
Ja.
Wir sagen immer mobile first.
Ja.
Also was auf einem kleinen Bildschirm funktioniert oder mobil funktioniert, funktioniert auch auf einem großen Bildschirm.
Ja.
Und ich glaube, dass dieses Prinzip auf jeden Fall nicht falsch sein kann.
Ja.
Und hilft. Ja, vernünftiger, sowohl inhaltlich als auch auf Formatebene, auf mobilen Plattformen und auf Facebook und Instagram zu kommunizieren. Aber das muss dann ja auch ganz gut im Markt Traktion gefunden haben.
Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Wir hatten natürlich dann 2, 3 Leuchtturmkunden, die wir noch aus der Facelift-Zeit, die wir aufgebaut haben. Ich kann mich erinnern an einen großen deutschen Pay-TV-Anbieter, wo wir wirklich die erste Kampagne für die auf Facebook gemacht haben. Das war eine Testkampagne für 5.000 € Budget. Mhm. Und die haben wir ja aufgebaut bis mittlerweile, also im Moment kann ich es nicht sagen, aber bis, also wirklich 7-8-stellig pro Monat, ja. Also wirklich, wirklich toll. Und mit denen haben wir das aufgebaut. Das waren natürlich Gründungskunden auch von Uplift, die wir rübergenommen haben. Und wir haben da ganz tolle Etatgewinne. Und für mich hat sich da auch wieder ein Kreis geschlossen, weil wir unter anderem auch das Unternehmen C&A gewinnen konnten als Kunde, bei denen ich ja sozusagen meine ersten...
Du liebst es, Kreise zu schließen.
Ja, das ist auch schön. Man sieht sich ja immer mindestens 2-mal. Und an der Stelle, das war natürlich für mich, war natürlich auch, muss ich wirklich sagen, ein schöner Erfolg, diesen Kunden begeistern zu können. Ich glaube, sicherlich sind da gar nicht mehr so viele Bekannte von mir, die da tätig sind, aber für mich ist das schon ein schönes Gefühl, weil wir damals auch viel über Modernisierung gesprochen haben und jetzt können wir das mit denen machen. Die sind sehr glücklich und zufrieden.
Super. Sag mal, neben diesen Marketing-Themen hast du dich als Unternehmer und als Leader unheimlich entwickelt. Sprich doch mal bitte über Themen im Leadership. Was sind deine Kernwerte, deine Maximen?
Ja, das ist natürlich so als ich habe ja Unternehmen, sagen wir Unternehmer-Dasein, das kann man ja nicht richtig lernen. Das gibt's ja nur Learning by Doing. Da gibt's vielleicht Vorlesungen, die ich auch mal besucht habe. Ich weiß noch in Berlin, da gab's eine Vorlesung Entrepreneurship. Ich habe es, sag ich mal, bis vor ein paar Jahren erst verstanden, was Entrepreneurship eigentlich ist in der Realität, weil die Vorlesung war extrem quantitativ. Wenn man mal so überlegt, das ging halt ganz viel um Marktforschung und Marketing und das hat für mich eigentlich kaum was mit Entrepreneurs-Dasein zu tun, weil als
Stimme ich dir zu. Das ist ganz andere Themen.
Ja, also sah das eben die Forschungswelt, die sah das doch sehr quantitativ, ist, ich kann es auch nachvollziehen im Nachhinein, aber das hat mich, also ich konnte mich da natürlich im Studium nie drauf vorbereiten. Ich hatte natürlich so ein paar Role Models in meiner Karriere, unter anderem ja auch dich. Und ich habe das immer sehr bewundert. Du hast das ja auch, fand ich, auch sehr hands-on alles gemacht. Und vieles damals, auch wenn wir nur eine kurze Zeit zusammengearbeitet hatten, habe ich schon gemerkt. Das war sehr pragmatisch. Und ich glaube, das ist sicherlich auch was Unternehmertum auszeichnet, dass man eben Ideen hat und die möglichst auch schnell testen und umsetzen kann. Und so nehme ich das auch weiterhin auch in der Mitarbeiterführung. Wir sind, Facelift ist natürlich ein sehr agiles Unternehmen. Wir versuchen natürlich, was wir gut können, davon, das versuchen wir zu skalieren, ja. Mhm. Aber wir versuchen auch immer wieder neue Themen, sag ich mal, anders zu spielen und neu zu spielen, weil alles um uns herum verändert sich und wir müssen uns genauso schnell verändern. Mhm. Und das ist sicherlich, wenn ich so als Maxime nehme, haben wir einen Leitspruch intern, der heißt From Good to Great. Und den leben wir auch, weil darin steckt natürlich Dynamik. Ja, da ist Bewegung drin, from good to great. Und für uns ist das, was, sag ich mal, gestern great war, ist für uns heute wieder nur, ist für uns gut und kann wieder beobachtet werden, ob wir daraus nicht wieder was Großartiges machen können. Und das hält uns sehr stark am, sag ich mal, am Laufen, ja. Und das motiviert uns, das treibt uns an. Und das würde ich auch als meine persönliche Unternehmermaxime betrachten.
Ja. Ja. Was sind denn die nächsten Themen am Horizont? Wohin orientierst du dich? Welche Themen siehst du kommen? Was baust du auf als nächstes?
Also ich finde ja das ganze Thema Marketingtechnologie finde ich nach wie vor extrem spannend. Ja, wir haben da ja mit so einer kleinen Lösung für, sag ich mal, speziell so eine Nischenlösung angefangen für Facebook-Apps und haben das Thema immer größer gespielt. Und ich finde in der Marketingtechnologie, da ist insgesamt noch ganz viel zu tun. Da wächst ganz viel zusammen. Das finde ich sehr spannend. Also mich interessieren auch durchaus Themen, die, sag ich mal, aus dem klassischen Social-Bereich raus sind. Ihr habt ja mal diesen Begriff Social Jail etabliert, Facebook, finde ich auch nach wie vor richtig. Und da überlegen wir natürlich als Unternehmen auch, wie können wir anderen Unternehmen im Marketingbereich helfen, auch noch andere Prozesse über unsere Plattform zu steuern, die natürlich immer in irgendeiner Form mit Social connected sind. So ist nun mal die Marketingwelt, aber die vielleicht auch andere Prozesse beinhalten. Wir haben jetzt da noch ein neues Produkt gelauncht, das nennt sich Content Planner, wo wir sehr viel holistischer an das Thema Planning rangehen. Natürlich kann ich damit auch, ich sage immer, wenn man für Social planen kann, dann kann man auch für alle anderen Mediengattungen planen, weil natürlich Social sehr schnell und sehr kleinteilig ist. Ja, dann kann man natürlich damit auch andere Arten von Kampagnen planen. Und so haben wir da ein ganz schönes Produkt aufgebaut, was wir auch mal ein bisschen anders vermarkten werden. Das werden wir gar nicht so stark im Enterprise-Bereich promoten, sondern eher auch im Bereich SMB und von der Marketingstrategie ein bisschen anders rangehen, also als pure SaaS, weniger Services von uns mit Onboarding und so weiter dazu. Das sehe ich als unternehmerische Herausforderung und da ergeben sich sicherlich noch spannende neue Möglichkeiten. Man muss ja auch sagen, dass wir mittlerweile ja auch zu einer größeren Unternehmensgruppe gehören, Dumont aus Köln, ein Unternehmen, was jetzt vielleicht gar nicht mehr so ein Medienunternehmen ist. Auf jeden Fall treiben wir da auch das Thema Marketingtechnologie voran. Da gibt's ja auch andere Schwesterunternehmen wie Senshare, die wirklich so aus ganz, sag ich mal, komplexen Marketingprozessen kommen, Digital Asset Management Systeme für Verlage, für riesige auch Kataloge aufbauen für IKEA zum Beispiel oder auch ganze Product Information Systems, was ja ein unheimlich komplexes Feld ist. Und das finde ich sehr interessant, wie das auch zusammenwächst und wie diese Disziplinen zusammenwachsen. Also das nehme ich so für mich für die nächsten Jahre auf meine Reise mit, dass für mich das Thema durchaus sehr viel breiter noch aufzubauen ist und zu spielen ist.
Vor diesem Hintergrund der Marketingtechnologien, also ich war ja ziemlich wirklich geflasht, als wir Facebook Shops angekündigt haben, was ja auch für KMUs und SMBs eine Riesenchance ist, im Bereich Commerce sofort zu aktivieren. Ja. Wie hast du das aufgenommen?
Also ehrlich gesagt habe ich ja immer schon darauf gewartet, dass das mal kommt. Weil ihr hattet ja, die Infrastruktur war ja da. In dem Moment, wo ihr die Shopfeeds eigentlich da angeboten habt, da wusste ich schon, also wer sich damit auskennt, weiß ja, dass man relativ kurzfristig dann auch einen Shop dahinter setzen kann, also oder die Shop-Prozesse drumherum bauen kann. Ihr habt das natürlich zu einer Zeit gelauncht, glaube ich, die sehr geschickt ist, sag ich mal, wo Unternehmen durchaus nach weiteren Absatzkanälen suchen. Und Online-Absatzkanälen ist das natürlich eine sehr einfache und elegante Methodik, die, glaube ich, vielen kleinen Unternehmen helfen kann, weitere Kanäle aufzubauen. Und Facebook ist da, glaube ich,
Geschäft zu aktivieren, ne?
Richtig, und Geschäft zu aktivieren. Ja. Und sicherlich wird man Beispiele finden, wo Unternehmen plötzlich, wird Success Cases geben, wo die sagen, ey, ich habe nur auf Facebook, habe ich einen Shop aufgebaut und kann mich davon sehr gut ernähren und vielleicht auch Mitarbeiter. Aber ich denke, für viele Unternehmen.
Da gibt es einige Beispiele auch ohne Facebook-Shops.
Ne? Ja, das, ja. Und aber es wird auch Unternehmen geben, die es ist ja nicht nur entweder oder, sondern sowohl als auch. Und da glaube ich glaube, das ist für viele Unternehmen durchaus spannend, diesen Kanal zu nutzen. Ja, ich meine, es kostet nichts. Und das ist doch für viele super.
Wenn du dir von Facebook und unseren Plattformen und Technologien etwas wünschen dürftest, was wäre eine optimale Entwicklung für euch?
Tja, mit den Wünschen ist das ja immer so eine Sache. Also ich glaube, viel hat sich getan. Also ich würde mir natürlich wünschen, dass wir enger zusammenarbeiten, auch auf, sag ich mal, API-Ebene. Da gibt es ja auch tolle Initiativen. Letztens wurden wir angesprochen von einem Mitarbeiter aus Berlin jetzt, der uns jetzt übernommen hat als Unternehmen. Mhm. Ich glaube, das ist wichtig, da auch einen guten Austausch zu haben und das Ökosystem auch zu unterstützen und zu enablen. Das geht ja nicht immer nur über Dokumentation und über API-Dokumentation, sondern da ist auch persönlicher Kontakt notwendig. Das ist natürlich wichtig und ja, technologisch ist es natürlich, sagen Sie mal, sind es viele Kundenwünsche, die ich mir manchmal wünschen würde, ja, die dann auch immer angekündigt sind. Und da weiß ich natürlich, da ist Facebook ganz klar auch sehr vorsichtig, was den Rollout angeht, weil natürlich einmal ausgerollt, kann man es schwierig wieder zurückrollen. Aber da gibt es sicherlich ein paar Sachen, die sind euch aber auch bekannt. Ansonsten sind wir natürlich eigentlich sehr happy, wie ihr euch entwickelt habt, weil je besser sich Facebook entwickelt, umso besser ist es auch für uns. Und natürlich wissen wir auch, das ist ja auch normal, dass Facebook guckt auch im Ökosystem, was sind die tollen Sachen und lässt sich dadurch auch inspirieren bei den eigenen Lösungen. Aber da sind wir bis jetzt eigentlich immer recht gut mitgefahren und sehen das auch nie als Konkurrenz.
Super, lieber Thea. Da hat sich ein schöner Kreis für mich geschlossen. Ja, das Gespräch hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Mir auch, danke.
Danke, dass du die Einladung angenommen hast. Ja, und führen wir offline auf jeden Fall weiter.
Darf ich noch eine letzte Frage stellen, lieber Jin?
Lieber Thea, du darfst jederzeit eine Frage stellen.
Ich hatte auch eine Angabe vorbereitet, aber dann mache ich die letzte Angabe. Ich wollte dich fragen, wann du das letzte Mal Winning Eleven oder Pro Evolution Soccer gespielt hast.
Das ist eine ganze Weile her, aber ich bin immer noch ein Pro Evolution Soccer Fan.
Ich auch. Ich
weiß gar nicht mehr, in welcher Generation tatsächlich Konami das ganze Thema getrieben hat. Das ist ja Konami, ne?
Ja, ich weiß.
Sind die in einer anderen Organisation aufgegangen? Oder?
Das weiß ich auch nicht. Ich weiß aber nur, um den Kreis da auch zu schließen, deswegen würde ich mich freuen, mit dir mal wieder eine Partie zu spielen, weil das unsere erste gemeinsame Partie gegeneinander auf der PlayStation war, im Millantor-Platz. Und ich kann mich noch gut daran erinnern, weil ich war natürlich, du warst schon sehr viel fortgeschrittener, was die Technik angeht, Balltechnik bei diesem Spiel. aber mit meiner doch etwas unnatürlich natürlichen Art und Weise zu spielen, weiß ich, habe ich dir einen Sieg abgerungen und
ich erinnere mich.
Ja, ja. Und ich weiß noch ganz genau und ich habe das.
Die Wunde sitzt.
Ja, und ich habe das. Und dann habe ich letztens gegen meinen kleinen Sohn, der 7 ist, also den dritten, eine Runde gespielt und da sah ich das auch, wie der, jetzt haben wir FIFA gespielt, aber wie viel Emotion dieses Spiel auslöst, ja. Und
noch
das habe ich noch in Erinnerung. Also da würde ich mich sehr freuen, wenn wir das noch einmal fortführen können.
Lachen, aber wir haben tatsächlich auch in unseren Offices Playstations und Sportspiele führen da immer zu einer Erhöhung der Lautstärke und Emotionen, ja.
Ja, schön, da würde ich mich sehr drüber freuen.
Genau.
Ja.
Ja, und dann die lieben Zuhörer nochmal, auf fb.me/Facebook Marketing kann man diesen Podcast natürlich hören und auch die alten Episoden und die kommenden Episoden und auch den Newsletter abonnieren. Und nächsten Freitag begrüßt euch bei den Facebook-Marketing-Experten Nadine, die zusammen mit der Kollegin Tilda zu Instagram Reels spricht. Das wird garantiert sehr spannend. Bis dahin, bleibt uns treu. Tschüss.
Das Facebook-Update. Deine wöchentliche Podcast-Dosis aus erster Hand rund um das Thema Digitalisierung. Jetzt abonnieren in der Podcast-App eurer Wahl und up-to-date bleiben.